Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Das heißt, man hat sich erstmal klar gemacht, was es eigentlich bedeutet, wenn Ostdeutsche nicht in Führungspositionen sind. Das bedeutet unter anderem, dass der Osten nicht den Eindruck hat, die Gesellschaft mitgestalten zu können. Oder dass die Medizin im Wesentlichen Medizin für Männer ist. Und eben nicht für Frauen. Ja. Und jetzt fängt man erstmal an, festzustellen, es gibt ja auch spezielle Krankheitsfelder und Krankheitsbilder, die nur Frauen betreffen und die anders angegangen werden müssen und so weiter. Da können Sie viele Beispiele finden für solche epistemischen Blindheiten. Eine Kollegin von mir, die selber ursprünglich aus dem Westen kommt, hat gesagt, es war höchste Zeit, dass mal jemand den rosa Elefanten im Raum anspricht. Und das zeigt sich nun.
Hallo und herzlich willkommen. Sie haben den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut eingeschaltet und heute ist Professor Dr. Dirk Oschmann bei mir zu Gast. Er ist Germanist, Literaturwissenschaftler und Publizist. Seit 2011 lehrt er als Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität in Leipzig. Einem breiten Publikum wurde er 2023 mit seiner Streitschrift »Der Osten, eine westdeutsche Erfindung über Ostdeutschland seit 1990« bekannt. Seit Dezember 2024 ist er Präsident der Deutschen Kafka-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Dirk Oschmann, dass Sie heute hier am Roman-Herzog-Institut sind.
Ja, guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Präsident der Deutschen Kafka-Gesellschaft. Ich selber habe Germanistik studiert und also so als Jugendliche bei Kafka ist mir immer das Herz aufgegangen. Kafka, Hesse, das waren so die Sachen, wo ich gedacht habe, da finde ich mich irgendwie in meiner Jugendzeit wieder. War das damals bei Ihnen auch so?
Das war auch so, dass ich mit Kafka kurz vorm Abitur bekannt geworden bin. Da habe ich die ersten Texte gelesen, die ersten Erzählungen. Und war auch auf eine noch nicht erklärliche Weise fasziniert. Was mich da fasziniert, hätte ich gar nicht genauer benennen können, aber das hat mich von Anfang an in den Bann geschlagen und ich habe mich über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder mit Kafka befasst. Zunächst aus reinem privaten Interesse und dann habe ich auch zunehmend begonnen, über Kafka zu publizieren und freue mich sehr, dass mir die Ehre zuteil wurde, Präsident der Deutschen Kafka-Gesellschaft zu sein.
Also fast schon so ein kleiner Lebenstraum, könnte man das sagen?
Das kann man sagen. Also ich habe ja auch vor inzwischen 4 Jahren erst eine Monographie über Kafkas Romane publiziert. Und insofern ist das was ganz Besonderes. Und ich freue mich sehr, dass mir die Mitglieder der Gesellschaft das Vertrauen ausgesprochen haben.
Wenn Kafka so zu einem Ihrer prägenden Autoren gehört, die Sie gelesen haben, gibt es noch sowas überhaupt bei einem Literaturwissenschaftler, dass er sagen kann, ja, also wenn ich zurückgucke, die haben wirklich Spuren bei mir hinterlassen.
Da gibt's ganz viele Autoren und Autorinnen. Ja, man ist ja als Literaturwissenschaftler ohnehin immer auf Seiten der Literatur. Man ist begeistert. Man hat das Hobby zum Beruf machen können, wenn man das so salopp formulieren will. Und es gibt da nicht nur einen Autor oder eine Autorin, sondern es gibt ganz viele Autoren und Autorinnen. Und ich versuche eigentlich auch jedes Jahr mindestens eine neue Entdeckung für mich zu machen. Also einen Autor mir neu zu erschließen oder eine Autorin, das ist mir ganz wichtig. Und eigentlich klappt das auch immer, dass ich mir sozusagen ein neues Feld des Interesses erschließen kann. Das ist auch der Reiz, dass ich weiß, es gibt noch ganz viel Unentdecktes, ganz viel, das ich noch nicht kenne und noch nicht entdeckt habe. Und ich freue mich darauf.
Wenn Sie jetzt bei sich auf die eigene Biografie gucken und sehen, da gibt es vielleicht Autoren, die Sie entdecken, sind das hauptsächlich europäische Autoren oder aus dem deutschsprachigen Raum oder gehen Sie so ganz frei in die Welt und sagen, was mir jetzt gerade auf den Buchtisch fällt, weil Nobelpreisträgerin, jetzt mal die Griechischstunden, nehme ich mir und lass mich inspirieren.
Also ich habe tatsächlich, nachdem Han Kang den Nobelpreis bekommen hat, Die Vegetarierin gelesen und war tief beeindruckt von dem Buch. Es ist ein grausames Buch, es ist ein trauriges Buch, aber sehr beeindruckend. Es war das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe. Und da hat natürlich der Nobelpreis eine große Rolle gespielt. Aber ansonsten sind schon eher Autoren und Autorinnen aus dem europäisch-amerikanischen Raum, die ich zur Kenntnis nehme. Es hat auch was damit zu tun, dass ich mich da halbwegs auskenne und da das Feld kontinuierlich zu erweitern versuche. Aber ich habe auch jetzt von Achebe Things Fall Apart gelesen, von einem afrikanischen Autor. Das ist schon auch für mich immer mal interessant, mir da was Neues zu erschließen. Und es ist auch interessant, wenn man im Ausland ist und sieht, wie da die Buchhandlungen organisiert sind. Wir waren vor 2 Jahren in New York und in einer großen Buchhandlung, The Strand heißen die im Village. Und die haben, wenn man reinkommt, einen großen Tisch mit World Literature. Und da finden sich ganz andere Dinge als die Dinge, die man hier zunächst in deutschen Buchhandlungen als erstes präsentiert bekommt. Und das finde ich schon auch spannend, wie sich das aus den verschiedenen Perspektiven der Welt jeweils anders darstellt.
Mhm. Und Sie selber waren ja auch in Brown an der Universität. Gehen Sie da mit europäischen Autoren hin oder schauen Sie da eher auf die Amerikaner?
Da gehe ich schon mit europäischen Autoren hin und werde ja auch dafür eingeladen, dass ich das mache. Also ich bin ja da am German Department. Ich werde auch jetzt im Herbst wieder ein Semester an der Brown University sein und werde da tatsächlich einen Kurs zu Kafkas Erzählungen und Romanen machen und einen Kurs zu Amerika-Bildern in der deutschen Literatur. Das ist natürlich meine Kernkompetenz und für die werde ich auch eingeladen. Mhm. Und nicht um was anderes zu machen, da würden sie dann eher einen Amerikanisten oder einen Anglisten einladen.
Mhm. Aber haben die Amerikaner sowas oder die amerikanischen Studierenden, die zu Ihnen in den Kurs kommen, Brown, haben die sowas wie deutsche Lieblingsautoren? Wollen die alle den Thomas Mann noch haben oder den Kafka? Oder hat sich da schon was überlebt, dass auch neuere Werke in den Fokus so der Studierenden rücken?
Das hängt sicher vom jeweiligen Lehrprogramm ab, aber natürlich sind Autoren wie Kafka und Adorno immer ganz vorn mit dabei. Das hängt auch mit dem Lehrpersonal vor Ort zusammen. Das sind natürlich kanonische Autoren, die auch immer wieder im Lehrangebot präsentiert werden und mit denen nach wie vor Generationen von Studenten auch sozialisiert werden, weil das zentrale Autoren sind.
Mhm.
Und insofern ist da eine Kontinuität auch da.
Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass Kafka Ihnen so am Ende der Abiturszeit auch untergekommen ist. Aufgewachsen sind Sie im Osten des geteilten Deutschlands. War es für Sie immer einfach, an Literatur zu kommen?
Also natürlich war das nicht einfach, weil das Land sich zwar offiziell als Leseland beschrieben hat, aber natürlich trotzdem viel Literatur verboten hat. Viel Literatur war gar nicht zugänglich, von vielem wusste man nichts. Kafka war lange Zeit in der DDR ein Politikum. Er ist lange Zeit gar nicht publiziert worden, war lange Zeit gar nicht zu haben. Es gab dann erst in den 70er, 80er Jahren verstärkt Publikationen. In den 80er Jahren ist dann auch, 1983 ist eine erste Gesamtausgabe seines literarischen Werks erschienen, also ohne Tagebücher und Briefe. Auch die amtlichen Schriften sind erschienen, aber das brauchte eine ganze Weile. Und es gab eine Fülle an Literatur, die nicht publiziert worden ist. Und insofern war das natürlich eine ambivalente Sache. Es gab bestimmte Dinge aufgrund der Literaturpolitik der DDR, aber bestimmtes gab es auch nicht. Und vieles habe ich erst nach 1989 kennenlernen können und auch lesen können.
Wenn Sie in Ihre Jugend nochmal schauen und bestimmte Sachen, die Sie heute vielleicht gerne auch lesen, damals nicht zugänglich waren. Für was hat denn damals Ihr Herz an Lektüre gebrannt? Was haben Sie in der Schule gelesen?
In der Schule haben wir einerseits natürlich die Klassiker der deutschen Literatur gelesen. Es gab eine klare Orientierung an der Literatur des späten 18. Jahrhunderts, das heißt an Lessing, Schiller und Goethe. Da haben wir eine ganze Reihe von Texten gelesen. Caballo Liebe beispielsweise gehörte zum Stand, zum Kanon. Dazu gehörte auch Lessings Nathan der Weise. Dazu gehörten natürlich Goethes und Schillers Balladen und anderes mehr. Dazu gehört aber dann beispielsweise auch Effi Briest. Ich habe dann in der Abiturstufe zusätzlich, weil das möglich war, einen Kurs in Weltliteratur belegt und da haben wir unter anderem von Dürrenmatt, die Physiker und den Besuch der alten Dame gelesen, aber auch andere Dinge. Und tief beeindruckt hat mich von Garcia Marquez 100 Jahre Einsamkeit. Das war aber nicht Teil des Lektürekanons der Schule und ich habe dann auch früh schon Texte von James Baldwin gelesen, die ich bis heute auch immer noch sehr, sehr interessant finde. Aber das waren so die ersten Texte und dann hatte ich natürlich wahrscheinlich wie viele andere Jugendliche auch irgendwann die Hermann Hesse Phase. Ja, oder ich habe den Fänger im Roggen gelesen und habe dann auch andere Texte von Salinger gelesen, wie Franny und Sui und anderes mehr. Das waren so die ersten frühen Lektüre-Erfahrungen. Die früheste und beeindruckendste Lektüre-Erfahrung ist natürlich mit Märchen verbunden, nicht zuletzt mit Märchen von Hans Christian Andersen.
Mhm.
Das reicht dann aber noch weiter zurück.
Das heißt, in Ihrer Familie wurde auch gelesen? Wurden Ihnen
eigentlich
Märchen
nicht
vorgelesen?
Es wurde teilweise vorgelesen, aber es war auch nicht so leicht, zum Beispiel an bestimmte Märchentexte heranzukommen. Diesen Band mit Hans Christian Andersens Märchen hat mir meine Großmutter aus Tübingen mitgebracht, weil die Familie in Tübingen hatte. Also ihr Bruder und ihre Mutter haben auch dort gelebt. Und ich habe dann diesen Band bekommen, den ich nicht nur einmal, sondern vielfach gelesen habe. Und mit großer Begeisterung, das durfte ich auch mal in der Schule, durfte ich was daraus vorlesen. Also diese Texte waren nicht verboten, aber man ist auch schlecht herangekommen an diese Texte, wenn man sie nicht aus der Bibliothek geholt hat.
Wenn es bei Ihnen jetzt nicht zu Hause so war, dass alle viel gelesen haben, dass Lesen so eine Kultur des Lesens war, gab es so einen Initialmoment für Sie, wo Sie gesagt haben, Bücher geben mir etwas, ich will mehr lesen, mit einem Buch fühle ich mich wohl?
Also zunächst komme ich aus einem Milieu, das ist ja ein Milieu, das vor allen Dingen tatsächlich durch Arbeiter und Bauern geprägt wurde, in dem nicht viel gelesen wurde und in dem diejenigen, die gelesen haben, auch als faul galten. Dass man so einen Satz zu hören bekam wie, du hast wohl sonst nichts zu tun, ist jetzt nicht so weit hergeholt. Mit dem Satz bin ich auch groß geworden. Die Initialzündung war dann eigentlich in der Abiturstufe, dass ich dann mit Mitschülern oder dass ich sozusagen mich stärker mit Mitschülern befreundet habe, die selber aus gebildeten Häusern kamen, die selber viel gelesen hatten, die auch Lesevorsprung hatten, wo man auch Bücher untereinander ausgetauscht hat, auch Bücher, die zum Beispiel strikt verboten waren. In dem Zusammenhang habe ich zum Beispiel mal von Orwell 1984 bekommen und Animal Farm. Das waren natürlich keine Bücher, die man in der DDR eigentlich lesen sollte, weil sie so diktaturkritisch sind und den Totalitarismus scharf angreifen. Oder auch von Alexander Solzhenitsyn, Archipel Gulag. Das sind Bücher gewesen, die unter der Hand herumgegangen sind und die hochgradig politisiert waren. Ja, das war gefährlich auch, diese Sachen zu lesen und zirkulieren zu lassen. Aber es war natürlich auch klar, dass ich durch diese Bekanntschaft mit diesen anderen Milieus auch festgestellt habe, welcher Wert da der Literatur beigemessen wurde. Und das war ja auch so eine Art Paradox in der DDR, dass Bücher zensiert wurden und verboten wurden. Es hat aber umgekehrt dazu beigetragen, den Wert der Literatur und die Anerkennung der Literatur besonders zu steigern. Mhm. Ja, so in einer paradoxen Umkehrung. Ja, weil es eben offenbar so bedeutsam war, musste es auch verboten werden.
Das Herz hat Ihnen dann aber schon manchmal bis oben hin geschlagen, wenn Sie 1984 in der Schultasche mit sich rumgetragen haben?
Das habe ich nicht mit in die Schule genommen.
Das haben Sie nicht mit in die Schule genommen?
Das habe ich nicht mit in die Schule genommen.
Das wäre schlecht gewesen, sehr schlecht, wenn Sie damit.
Wenn durch einen dummen Zufall, also dass Sie nicht die Taschen kontrolliert wurden, aber durch einen dummen Zufall das Buch ans Tageslicht gekommen wäre, da hätte ich ein Problem gehabt. Ja, zumal das Buch nicht mir gehörte, sondern einer Freundin, die mir das geborgt hatte. Das wollte man nicht riskieren, das habe ich zu Hause gelesen.
Aufgewachsen sind Sie in Gotha. Von Ihnen ist bekannt, dass Sie aus einer Arbeiterfamilie kommen. Sie sind aber selber später in die erweiterte Oberschule gegangen. War jetzt aber auch gar nicht so zwingend sozusagen. War das ein Zufall, dass es so gekommen ist?
Es gab so verschiedene Stufen. Es gab in der DDR ja aufgrund des Gleichheitsideals eigentlich keine Elitenförderung, abgesehen vom Sport. Ja, im Sport wollte man ja zur Weltspitze gehören, deshalb gab es da hochgradig ausdifferenzierte Selektionsprozesse. Aber ansonsten gab es das nicht, um eben dieses Ideal der Gleichheit nicht zu bedrohen. Es gab ja auch die allgemeine polytechnische Oberschule, in die alle gegangen sind von der 1. bis zur 10. Klasse, einfach um auch die sozialen Unterschiede zu minimieren. Aber es gab dann für die begabteren Schüler schon die Möglichkeit, ab der 3. Klasse eine sogenannte Oberschule mit erweitertem Russischunterricht zu besuchen. Und eine solche Schule habe ich besucht. Da bin ich auch aus meinem Heimatmilieu dann zum ersten Mal herausgekommen. Da musste ich auch mit dem Bus fahren, um in diese Schule zu gehen. Ich hatte ab der 3. Klasse Russisch. Im Unterschied zu den anderen, die mit Russisch in der 5. Klasse begonnen haben und mit Englisch in der 7. Klasse. Das war schon so eine Vorform von Auswahl und Auslese der leistungsstärkeren Schüler. Und als dann die Frage stand, welche berufliche Zukunft ich haben kann, hatte meine Mutter überlegt, ob ich sowas wie Baufacharbeiter mit Abitur mache, weil sie selber aus dem Baugewerbe kommt, dann in einer Baufirma gearbeitet. Und ich wollte mich aber nicht so früh festlegen. Ich wollte schon Abitur machen, aber ich wollte mich nicht schon auf eine Richtung festlegen lassen. Und deshalb war dann die erweiterte Oberschule dann der normale Weg. Ja, und man musste natürlich da entsprechend leistungsstark sein, um sich dafür zu qualifizieren. Aber das war kein Problem. Allerdings habe ich die Auflage bekommen, meine Betragensnote zu verbessern. Es gab ja in der DDR, in Sachsen gibt es das inzwischen auch wieder, gab es sogenannte Kopfnoten, wo Betragen bewertet wurde, Mitarbeit, Fleiß und Ordnung. Das waren die sogenannten Kopfnoten und meine Betragensnote ließ zu wünschen übrig.
Hatte ich aber auch noch in der Schule Kopfnoten.
In Sachsen ist es wieder eingeführt worden inzwischen. Ja. Also es gab es eine Weile nicht, jetzt gibt es wieder.
Sie erzählen recht strukturiert jetzt gerade, aber das waren schon auch Freiräume, die Sie für sich entdeckt und genutzt haben. Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn Sie sagen, ja, meine Eltern hatten schon so eine Idee, wo es hingehen könnte, es gab so eine Art Vorauswahl, aber Sie haben sich ja nicht wirklich in jungen Jahren so reinzwängen lassen.
Also ich komme ja zwar aus einer Handwerker- und Arbeiterfamilie, also mein Großvater war Tischler, der hatte lange eine eigene Tischlerei, aber man war doch im Wesentlichen auf großer Distanz zum Staat. Das hing auch damit zusammen, dass eben meine Großmutter einen Großteil ihrer Verwandtschaft im Westen hatte, insbesondere in Tübingen mit der Familie des Bruders und der Mutter. Und meine Großmutter ist auch regelmäßig dahin gefahren. Meine Mutter hat 3 Schwestern, davon sind 2 in den 80er Jahren in den Westen gegangen. Also es gab schon eine große Distanz zum Staat und eine große Orientierung auch im Westen. Das war in Gotha auch nicht schwierig, weil das geografisch nah genug lag, um Westfernsehen und Westradio zu hören. Ich bin also mit dem Hessischen Rundfunk groß geworden, mit ARD und ZDF, also mit den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und insofern war die Innerdistanz zum Staat immer groß. Und man hat da nicht gemeinsame Sache gemacht. Es war auch niemand in der Familie, in der Partei. Insofern gab es da keine Notwendigkeit, da irgendwelchen Vorgaben zu folgen. Also es war jetzt keine Familie im Widerstand, aber es war auch keine Familie, die sich da irgendwie hat instrumentalisieren lassen.
Aber Sie hatten innerhalb der Familie auch die Freiheit zu sagen, ich schau mal, was mir liegt. Ich kann mich da ein Stück reingeben und in den gegebenen Möglichkeiten, so wie jeder von uns, aber ausprobieren oder schauen, wo möchte ich hin mit meinen Fähigkeiten.
Das gab es sicher, zumal es vor allen Dingen auf Seiten meiner Mutter schon ein Bewusstsein gab, wie wichtig auch es ist, die Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs zu nutzen. Meine Mutter durfte selber kein Abitur machen, weil sie nicht in der FDJ war, also in dieser Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend. Es ist ihr verwehrt worden, deshalb Abitur zu machen. Und natürlich hat sie das immer bereut und hat die Möglichkeiten gesehen, die es für mich gibt und hat mich darin auch unterstützt, dann auch diesen Weg zum Abitur zu gehen. Da kommt natürlich auch ein bisschen elterlicher Stolz dazu, wenn das Kind dann Abitur macht und vielleicht als erster aus der Familie studiert. Das spielt auch eine Rolle. Schwierig wurde es, als ich mit dem Studium fertig war, 1992, mit dem Lehramtsstudium und dann aber beschlossen habe, eben zu versuchen, in die Wissenschaft zu gehen und nicht gleich mich als Lehrer verbeamten zu lassen, also zunächst zweites Staatsexamen zu machen, weil das hieß, ein sehr großes Risiko aufzunehmen oder einzugehen in der Situation, in der meine Mutter um ihren Arbeitsplatz gekämpft hat. Nach 1990 haben über 4 Millionen Ostdeutsche ihre Arbeit verloren. 75% der Ostdeutschen mussten sich einen neuen Beruf suchen, 80% mussten die Institution wechseln. Das heißt, es war eine Zeit hochgradiger Verunsicherung und Desorientierung. Meine Eltern haben kaum nachvollziehen können, dass ich in so einer ohnehin risikoreichen Situation oder prekären Situation selber noch so ein Risiko auf mich nehme, nicht die Sicherheit des Lehrerberufs anzustreben, sondern zu sagen, ich promoviere jetzt. Wo noch gar nicht klar war, ob ich eine Finanzierung dafür überhaupt habe. Ich hätte gar nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, wovon ich das überhaupt bezahlen soll. Ich hab dann ein Stipendium bekommen, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Da gab es sehr, sehr große Konflikte, die auch fast zum Bruch mit meinen Eltern geführt hätten, weil die nicht verstanden haben, dass ich jetzt diesen Weg gehen will und dass ich sozusagen die Freiheit der Wahl habe und diese Freiheit der Wahl auch trotz des enormen Risikos eingehen will.
Also dieses Interesse für Forschung, den Dingen auf den Grund zu gehen, das hat bei Ihnen so überhand genommen, dass Sie gesagt haben, ich will da nachspüren und nicht eben jetzt Lehrer werden, die Verbeamtung und...
Das hat auch was damit zu tun, dass ich unglaublichen Zuspruch durch meine akademischen Lehrer bekommen habe, die gesagt haben, Sie können das und Sie schaffen das. Ja, ohne diesen Zuspruch hätte ich das nicht gewagt. Also es war sowohl, ich habe 92 in Jena abgeschlossen, da waren Anfang der 90er dann auch schon einige Professoren aus Göttingen und München in Jena, die mich sehr unterstützt haben, die mir sehr viel Mut zugesprochen haben, die mich ermuntert haben, den Weg zu gehen und dann auch nochmal ein Jahr in den USA. Da haben die akademischen Lehrer auch gesagt, dass ich das machen soll. Und insofern habe ich da auch Vertrauen daraus geschöpft, dass sie das mir zugetraut haben, war für mich eine wichtige Kraftquelle, dass ich sage, ich kann das schaffen. Ja, es war nicht klar, ob es klappt, weil auch immer viele Zufälligkeiten eine Rolle spielen. Niklas Luhmann hat mal gesagt, wodurch ergibt sich Karriere? Durch eine Kombination aus Fleiß und Zufall. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Den Zufall kann man nicht kontrollieren, deshalb ist es der Zufall. Aber was ich von mir aus tun konnte, habe ich getan. Aber das war eben für meine Eltern in dieser finanziell prekären Situation schwierig. Und es hätte ja durchaus sein können, dass ich in irgendeiner Weise wieder von ihnen abhängig wäre oder dass sie mich in dieser schwierigen Situation noch mit unterstützen müssten. Das hätten sie nicht tun können. Und deshalb war das so konfliktreich. Und es hat sich dann, nachdem ich angefangen habe, 1998 dann auf so einer Stelle selber Geld zu verdienen, hat sich das gelegt. Aber bis dahin war es nicht reibungsfrei.
Aber Sie sind nach Jena gegangen, nicht nach Berlin, wie wir alle hin wollten erstmal. Also ja, zumindest ja. Die mit Ihnen studiert haben, die aus dem Westen kamen, die wollten ja alle mal nach Berlin.
Das war ja dann später. Also ich musste mich 1986 entscheiden. In der DDR gab es nicht so viele Universitäten. Es gab Jena, Halle, Leipzig, also für die Fächer, die ich studiert habe, Deutsch und Englisch, Berlin und Rostock. Da war die Auswahl relativ klein und für mich kam damals nur Berlin oder Jena in Frage. Ich habe mich dann für Jena entschieden, weil das natürlich auch geistesgeschichtlich ein wichtiger Ort ist mit dem deutschen Idealismus und der deutschen Romantik um 1800, mit einer großen Tradition. Ich habe die Wahl nicht bereut. Jena ist auch landschaftlich eine unglaublich schöne Stadt. Und dann war die Frage 1992 beziehungsweise 93, wo ich promoviere. Ja, also es war in Jena so, dass die ganzen akademischen Lehrer ausgetauscht worden sind, die Professoren. Die alten Professoren mussten gehen oder hatten die Altersgrenze erreicht. Sie mussten zum Teil gehen, weil sie mit der Staatssicherheit kooperiert hatten oder weil sie zu staatsnah waren. Es sind dann viele Professuren neu besetzt worden. Und die eine Professorin, die aus München als Gastprofessorin in Jena war, Renate von Heidebrand, die hier an der LMU gelehrt hat, die hat mich eingeladen, doch nach München zum Promovieren zu kommen. Das hätte ich wiederum aber selber nicht bezahlen können, tatsächlich. Meine Eltern hätten mich nicht finanzieren können und ich selber hätte überhaupt kein Geld gehabt. Das ist ja das bis heute auch bestehende Problem, dass man im Osten in der Regel über kein Vermögen verfügt, weil man in der DDR keins aufbauen durfte und weil man danach sehr viel weniger verdient hat als im Rest des Landes. Das heißt, München war tatsächlich für mich nicht zum Finanzieren. Renate von Heidebrand hat mir dann zwar angeboten, mich, bis ich ein Stipendium habe, selber zu fördern mit eigenem Geld. Das fand ich unglaublich nobel und generös. Das war mir aber wieder zu riskant, weil ich nicht wusste, ob ich das je würde zurückbezahlen können. Das habe ich also ausgeschlagen und habe mich dann, als die neuen Professoren in Jena installiert worden sind, dort vorgestellt, nachdem ich aus den USA wieder zurückkam. Und der eine hat mich dann auch als Doktoranden angenommen und ich habe dann ein Stipendium bekommen und konnte dann da bleiben. Aber es wäre für mich auch schwierig gewesen, dann einfach zu sagen, ich gehe jetzt nach Berlin, ohne irgendjemanden zu kennen. Das ist auch ein bisschen eine Illusion, dass man glaubt, man kann einfach dann die Uni wechseln und findet dann jemanden, der die Promotion betreut, obwohl man bei demjenigen nicht studiert hat oder bei derjenigen. Ja, also Promovent wird man in der Regel bei jemandem, bei dem man vorher studiert hat und wo man sich sozusagen auch schon Meriten verdient hat. Ich kenne das ja von mir selber auch. Also meine Doktoranden sind in der Regel Leute, die auch bei mir studiert haben, die ich kenne, die ich gefördert habe, wo ich weiß, sie sind leistungsstark genug, dass sie auch die Promotion schaffen werden. Und wenn da jemand kommt, den man gar nicht kennt, ist das nicht so leicht zu beurteilen.
Aber auch da, Sie haben jetzt ja die Wendezeit an der Universität miterlebt. Ja. Sie haben vorhin gesagt, Professoren sind gegangen, andere installiert worden. Ist das Ihnen erstmal doch wie eine Art, Disruption für Sie vorgekommen, also für Ihr Werden an der Universität oder eigentlich als eine Chance eher?
Das war eine Chance. Also natürlich habe ich, also Horst-Turk aus Göttingen und Renate von Heidebrand, die sind 91, 92 als Gastprofessoren gekommen und natürlich war ich unglaublich neugierig darauf, was die machen, wie die es machen, an welchem Punkt ich selber bin in der Ausbildung. Und ich habe die als unglaublich kluge, zugewandte, liberale Menschen erlebt, bei denen ich viel gelernt habe, die unglaublich viel für meine Kommilitonen und mich getan haben. Es gibt auch noch andere außer mir, die dann entweder bei Herrn Torg oder bei Frau von Heidebrand promoviert haben. Das heißt, ich war einfach neugierig auf diese Situation und in etlichen Fällen war ich auch sehr einverstanden damit, dass es zu diesem Elitenwechsel gekommen ist, ja, weil eben natürlich klar war, dass ich nicht weiter bei Leuten ausgebildet werde, die für die Staatssicherheit gearbeitet haben oder die zu staatskonform waren. Solche Professoren und Professorinnen gab es ja auch, oder es waren in der Regel Männer damals noch, ja, auch in der DDR waren Professorenstellen in der Regel mit Männern besetzt. Insofern habe ich das sehr begrüßt und ich habe das selber als unglaubliche Befreiung erfahren. Also jeden Augenblick ab November 1989 habe ich als unglaubliche Befreiung erfahren und ich muss auch ab und zu in die USA reisen, entweder urlaubsweise oder zu einem Forschungsaufenthalt oder als Gastprofessor, um mir klarzumachen, dass die Diktatur wirklich für mich zu Ende ist. Ja, also Amerika ist für mich, dass ich nach Amerika fahren kann, ist für mich nach wie vor der Beweis, dass es endlich vorbei ist.
Mhm. Kennen Sie Cleo, diese Serie auf Netflix?
Nein.
Schade. Cleo behandelt es mit Jella Hase, eine Geschichte, die in der SED-Diktatur instrumentalisiert wurde, quasi als eine Art Killerin, Spionagegeschichte. Und als sie das erste Mal nach Mallorca reist, das ist wirklich eine Offenbarung, diese Geschichte. Also ganz, ganz witzig gemacht.
Also aber für mich war Amerika auch in der DDR schon immer der Ort der Sehnsucht, schon immer. Das hängt mit der Kultur zusammen, das hängt vor allen Dingen mit der Musik zusammen, das hängt mit allem zusammen, was ich davon wusste, mit den Bildern, die man von Amerika hatte, auch mit der unglaublichen Natur, soweit man sie sich über Bilder erschließen kann. Und die Amerika-Sehnsucht habe ich bis heute nicht abgelegt.
Mhm. Aber zunächst sind Sie ja als Student auch nach Amerika gegangen. Ja. Genau. Und dann nach New York in die Richtung oder Buffalo.
Buffalo, das ist Upstate New York. Das liegt am Lake Erie. Unweit der Niagara-Fälle, also Niagara Falls. Und ich habe dann noch ein Jahr studiert und habe da vor allen Dingen Seminare in der Philosophie und in der Anglistik belegt, mit großem Gewinn. Und ein Seminar auch zu Herman Melville als Urgestein der amerikanischen Literatur.
Mhm.
Und das war einfach ein wunderbares Jahr für mich, weil ich ja meinen offiziellen Studienabschluss schon absolviert hatte und dann noch ein Jahr geschenkt bekam, um einfach zu lesen und über Dinge nachzudenken. Und wie so eine, ja, also es war kein Urlaub vom Leben, aber es war sozusagen so eine Art Interim, in dem ich machen konnte, was ich wollte und in dem ich gleichzeitig viel gelernt habe.
Wie so ein Sabbatical, ja,
genau,
für Sie
ja,
selbst.
Ja, wunderbar, genau, das trifft's.
Ja, ja. Und sich darauf einlassen können, auf auch das, was, ja, was dann auf einen kommt. Ist es dann hart, wieder zurückzugehen?
Das war hart, ja. Also es gibt ja die These vom Kulturschock, der ist aber, wenn man zurückkommt, viel größer, als wenn man hinkommt. Also wenn man länger dort war und wieder zurückkommt, ist der in der Regel größer. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Jetzt habe ich keinen mehr, aber beim ersten Mal hatte ich den, als ich wieder zurückkam. Und ich fühle mich auch dort immer noch freier als an jedem anderen Ort der Welt.
Bei Ihnen geht es ja trotzdem auch in dem großen Buch, das allen vielen so bekannt ist, um das Thema Identitäten auferlegt zu bekommen. Mhm. Wenn Sie nach Amerika reisen, welche Identität legt man Ihnen dann auf?
Dann bin ich einfach ein German.
Mhm.
Und natürlich ist es immer klar, das ist aber nicht nur in Amerika so, jedenfalls ist mir das vielfach so begegnet, ist man dann auch immer als Repräsentant der eigenen Geschichte gefragt. Ja, das geht mir auch in Polen so oder in Tschechien oder in Frankreich. Man ist immer auch jemand, der ins Verhältnis gesetzt wird zur Geschichte der Verbrechen des Dritten Reichs und des Holocaust und wie man sich dazu positioniert. Das ist etwas, was ich gerade im Ausland immer wieder erlebt habe und erlebe. Und das finde ich auch völlig legitim, weil man die Verantwortung hat und auch nicht ablegen kann und sollte.
Mhm.
Und natürlich habe ich in Amerika auch zum ersten Mal stärker mit Juden zu tun gehabt und mit der jüdischen Kultur. Ja, ich habe mich mit einigen angefreundet. Ich habe während meines Studienjahres dann auch mit einem Juden zusammen gewohnt in einer Wohngemeinschaft. Mit dem habe ich auch lange noch Kontakt gehalten. Den habe ich auch später immer noch mal besucht. Das waren für mich ganz grundlegende Erfahrungen, auch zum ersten Mal auch mit Judentum zu tun zu bekommen in der Form.
In dem Sinne, wenn Sie sagen, dort wird man gesehen oder wird derjenige, der kommt, als German, da gibt es gar nicht so dieses Bewusstsein, glaube ich, über diese letzte historische Erfahrung, die wir als Deutsche gemacht haben, sondern wirklich eher diese zweite Weltkriegserfahrung.
Ja.
Obwohl die Amerikaner ja auch in der Aufbereitung derer dann oder dem Gestalten des Lebens in Deutschland noch lange Zeit ja so eine Rolle gespielt haben.
Also ich habe im ersten Semester in Buffalo mit einem Studenten der Sozialpsychologie zusammengewohnt, der nicht mal wusste, dass Deutschland mal geteilt war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war nicht so leicht, ihm zu erklären, was es denn nun mit der DDR auf sich hatte. Ich habe dann gesagt, es war eine Diktatur, es gab keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit, keine Reisefreiheit und anderes mehr. Der Staat hat immer zu ins Privatleben eingegriffen. Das interessierte ihn alles nicht, bis ich gesagt habe, you couldn't buy Coca-Cola. Und das fand er ganz entsetzlich und hat gesagt, this must have been a terrible place. Und ich habe gesagt, yes indeed, it was. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit gewesen, ihm das zu vermitteln. Es gibt einen Ort auf der Welt, wo man keine Coca-Cola kaufen konnte. Das war nicht zum Aushalten für ihn, aber es hat ihm den Schrecken vermitteln können.
Ich möchte trotzdem noch einmal ganz kurz Ihr Buch am Rand streichen, würde Sie aber gerne zu was anderem noch befragen wollen. Bei der Vermittlung der Bilder, und Sie sind Literaturwissenschaftler, Literatur lebt auch viel von Vermitteln von Bildern, von Erzeugen, von Emotionen. Ich habe eben jetzt gerade mal kurz die Cleo angesprochen. Es gibt diesen anderen bekannten Kinofilm, wo die DDR vorüber ist und ein junger Mann für seine Frau, aber für seine Mutter versucht, die DDR aufrechtzuerhalten. Mhm. Glauben Sie aber, für uns in Deutschland braucht es sowas, um diese Bilder zu vermitteln, um auch ein bisschen mit einer humorvollen Art und Weise zu sagen, wir haben trotzdem verschiedene Erfahrungen gemacht in unseren Identitäten?
Also diese unterschiedlichen Erfahrungen sind ganz wichtig, wenn man überhaupt sich im Verstehen begegnen will. Ja, also dann ist ja doch nicht zu vernachlässigen, dass es 40 Jahre der Teilung gegeben hat. Also ich würde sagen, wir haben eine geteilte Geschichte, aber es ist ja trotzdem eine gemeinsame Geschichte. Aber diese geteilte Geschichte zeichnet sich ja dadurch aus oder ist dadurch geprägt, dass man unterschiedliche politische Systeme erlebt hat, unterschiedliche ideologische Voraussetzungen hatte, unterschiedliche Kultursysteme erfahren hat, unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Es wäre ja abwegig zu glauben, dass es keinen Einfluss hätte auf die Prägung der Leute, auf die Erwartungen der Leute, auf die Träume der Leute. Das ist ganz sicherlich so. Das muss aber nicht heißen oder sollte nicht heißen, dass man nicht auf Augenhöhe einander begegnet und sich auf Augenhöhe verständigt, sondern dass man mit Respekt umgeht und dann auch sieht, wie man oder was sind sozusagen die Möglichkeiten der Verständigung und auch der Vergemeinschaftung. Ich habe, als ich dann Doktorand war, ja auch eine Förderung bekommen durch das evangelische Studienwerk. Ich hatte da ein Promotionsstipendium. Und habe dann beispielsweise festgestellt, das war dann auch relativ problemlos und ging auch schnell, dass ich mit meinen westdeutschen Doktoranden und Doktorandinnen eine gemeinsame Fernseh- und Radio-Kindheit und Jugend verbracht habe. Wir haben uns über die Muppet Show verständigt und über andere Dinge mehr. Und es gab da sehr viel Gemeinsamkeiten. Und ich hatte auch über einen langen Zeitraum überhaupt nicht selber den Eindruck, dass die Dinge sich auf so kritische Weise entwickeln, wie sie sich dann doch leider entwickelt haben. Ja, sondern ich hatte schon den Eindruck, das war ja auch das lange Versprechen, dass es zu einer Angleichung kommt, dass die Unterschiede verschwinden würden. Aber aus unterschiedlichen Gründen sind die Unterschiede eben nicht verschwunden, unter anderem, weil die ökonomischen Voraussetzungen so gravierend unterschiedlich sind. Ja, und man könnte da jetzt noch mehr sagen, das will ich an der Stelle gar nicht tun, aber die unterschiedlichen ökonomischen Voraussetzungen bedeuten ja auch immer unterschiedliche Voraussetzungen in den Lebenschancen, bedeuten unterschiedliche Umsetzungen in den Lebensmöglichkeiten. Und es hat sich durch verschiedene Dinge dann doch wieder in eine kompliziertere Richtung entwickelt oder in eine schwierige Richtung, eine Richtung, die ich auch als bedrohlich für die Demokratie empfinde. Das war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Aber zunächst über lange Jahre war das überhaupt kein Thema für mich. Und ich hätte auch selber nicht gedacht, dass ich mal so ein Buch schreiben würde oder schreiben müsste.
An dieser Stelle machen wir einen Cut mit der ersten Podcast-Folge. Heute haben wir darüber gesprochen, wie epistemische Blindheiten, rosa Elefanten und unterschiedliche Erfahrungen doch gemeinsames Erkennen brauchen, um sich gemeinsam auf Augenhöhe begegnen zu können. Warum Dirk Oschmann für sein Buch den Begriff Wut statt Zorn wählt und was es braucht, um die Dinge wirklich so zu sehen, um sich gemeinsam auf Augenhöhe begegnen zu können und Zukunft zu gestalten, darüber will ich mit ihm sprechen im zweiten Teil des Podcasts aus dem Roman-Herzog-Institut. Dieser erscheint in 2 Wochen auf dieser Plattform, überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf dem YouTube-Kanal des Roman-Herzog-Instituts. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und hoffe, dass Sie auch in 2 Wochen wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Reinhören und einen guten Rest dieser Woche für Sie.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!